Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
Ein Roboter muss dem ihm von einem menschlichen Wesen gegebenen Befehl gehorchen, es sei denn, dies würde das erste Robotergesetz verletzen.
Ein Roboter muss seine Existenz schützen, es sei denn, dies würde das erste oder zweite Robotergesetz verletzen.
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 39. Und diesmal wieder im zweiwöchigen Abstand auf mein Ohr zugeschaltet aus Aachen. Benedikt Stanitzek.
Hi. Ich war total schockiert, dass das funktioniert hat.
Ja,
ich war
ne?
Total perplex. Ja. Kann ich das sehen? Ah ja, ich muss natürlich wieder, ich habe das letzte Mal mein Intro vergessen. Ne? Und mit mir in der Robocorp des Podcasts Sebastian Deutsch.
Moin, moin.
Moin, moin ist ein bisschen untertrieben. Ich habe dich ja jetzt auf nach 16 Uhr vertröstet.
Ja, nur weil du Le Mans gucken wolltest.
Le Mans zu Ende gucken konnte.
Ja. Den, wie fast der Fadenschwenker umgenietet wird. Ja. Also, was ist bei dir in der Zwischenzeit so geschehen, bis auf Le Mans? Ich meine, in zwei Wochen war diesmal ja wesentlich weniger Zeit als die letzten Folgen.
Weil da konnte weniger passieren, weißt du. Ja,
genau.
Ja. Ich wollte tatsächlich eigentlich mit dir über Le Mans ein bisschen sprechen, weil das jetzt gerade so aktuell war. Da ist ja momentan auch viel was passiert und das ist ja immer so ein bisschen, sobald es wieder um Motorsport geht, da bin ich immer ein bisschen invested und dachte, lass uns doch da mal drüber sprechen, weil dieses Jahr hat quasi den Neuanfang markiert. Dieses Jahr war ja quasi das erste Jahr Le Mans mit den Hypercars und nicht mehr mit den LMPs.
Stimmt,
ja, stimmt. Ne? Und dann habe ich mal gedacht so, weil das ist ja immer noch so ein bisschen durcheinander, weil dann gibt es ja noch dieses sagenumwobene LMDH-Reglement und also LMH und mit der IMSA und dann habe ich gedacht so, lass uns das auch einmal auseinander.
Ich wollte gerade sagen, weil ich habe das ehrlich gesagt, nachdem da ja im Prinzip aus den oberen Klassen im Prinzip ja nur Toyota vorhanden ist, ist das, finde ich, so ein bisschen auch langweilig geworden, weil es ging ja auch immer ein bisschen um die Top-Ingenieurskunst, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich meine, die Rennen dahinter um die Klassensiege ist ja nicht weniger interessant geworden, aber so gerade so die Top-Fights, so Audi, Porsche, Toyota und so, das fand ich halt immer ein bisschen interessanter, als jetzt nur zu gucken, welcher Toyota von den, keine Ahnung, fünf oder die das letztes Jahr waren, gewinnt. Deswegen habe ich das dieses Jahr gar nicht so verfolgt. Ich weiß auch gar nicht, was hat das mit diesen Hypercars eigentlich auf sich? Sind das weiterhin so Hybrid-Dinger, wie es auch vorher waren? Oder hat sich da wirklich was wesentlich geändert im Vergleich zu den LMP1er?
Jetzt hast du so darüber gequatscht, dass ich... wir fangen ganz an. Also, ich muss dir da erstmal widersprechen. Es war dieses Jahr wieder ein grandioses Rennen auf den billigen Plätzen, wie man so schön sagen müssen, weil die LMP2 sich wieder bis zur letzten Sekunde ein sagenumwobenes Rennen geliefert hat und quasi nach 24 Stunden unter 2 Sekunden auseinander waren. Die GTE Pro ist ein bisschen schwierig, weil die stirbt so ein bisschen aus, leider, weil die ganzen Hersteller, da komme ich auch noch zu später, die jetzt in der GTE Pro invested sind, werkseitig, quasi schon wieder das Pferd umgesattelt haben, möchte ich meinen. Und nur in der GTAM noch richtig quasi die GTEs florieren. Und da war auch ein ziemlich stark besetztes Feld. Das war gut anzugucken. Aber ja, wenn man so auf die Pinnacle des Motorsports da sucht, da ist man momentan, glaube ich, ein bisschen auf verlorenem Posten. Nichtsdestotrotz darf man da nicht sagen, Toyota hatte einfaches Spiel, weil die mussten das auch erstmal nach Hause fahren mit einem quasi neu entwickelten, komplizierten Hybridfahrzeug gegen ein sehr bewährtes Chassis, nämlich das, was momentan von Alpine da als A500, 480, irgendwie sowas um den Dreh eingesetzt wird. Das heißt jetzt zwar irgendwie, hat Alpine halt so umbenannt, wie sie es gerne hätten, aber dabei handelt es sich um exakt das gleiche Chassis, was von Rebellion schon vor ein paar Jahren in der LMP1 eingesetzt worden ist. Die haben das quasi von denen aufgekauft und einfach umlackiert. Mhm. Das ist halt ein ausentwickeltes Chassis und Motor. Das Ding ist zwar gegen den Hybridhobel aufgrund der BOP also der Balance of Performance, für alle, die das nicht kennen. Da gibt es einige Möglichkeiten vom Rennveranstalter, um verschiedene Fahrzeugkonzepte ein bisschen gleicher zu machen, damit es dann noch ordentlich ist, das anzugucken. In dem Falle wurde es aber meines Erachtens ein bisschen dafür benutzt, nach dem Motto, damit es nicht zu gleich ist, weil es wäre ja scheiße, wenn der alte Nicht-Hybrid-Hobel den neuen Hybrid-Hobel schlägt. Das will ja keiner sehen.
Och, würde ich so nicht sagen. Das wollen die Veranstalter nicht sehen.
Ja, richtig. Aber der macht halt keine Fehler. Der geht nicht kaputt.
Nö.
Der fährt immer seine Zeiten. Also der kann natürlich schon kaputt gehen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Der zieht halt gnadenlos durch. Und das heißt, wenn du selber als da Hypercar einen Fehler machst, ist der halt da. Und dann wird es richtig schwer für dich. Und dann gibt es noch die beiden Klickenhaus. Die waren auch dabei, was ich auch sehr interessant fand.
Ach, echt?
Ja, der Herr James Glickenhaus hat mit seiner Scuderia Glickenhaus war er da. Den kennt man ja, quasi dem geneigten Nordschleifen-Fan sagt der Name natürlich schon was, weil der Mann da ja auch schon seit einigen Jahren unterwegs ist. Und der hat sein nicht geringes Vermögen mittlerweile auch dazu eingesetzt, halt einen Le Mans Hypercar zu entwickeln.
Ach krass,
das und da anzutreten. Und tatsächlich mit beiden Autos durchgefahren ist.
Ich wollte gerade sagen, auch auf bei den 24 Stunden am Nürburgring, da hat er ja auch seinen Prototypen in der SP9-Klasse, also in der Top-Klasse. Mhm. Und ich meine, man muss ja ehrlicherweise sagen, der fährt ja nie ernsthaft um einen Sieg eigentlich mit. Aber ich finde es erstaunlich, ja wirklich sozusagen, wie man im Englischen sagt, from scrap im Prinzip da ein Auto zu entwickeln, was überhaupt so lange überlebt.
Ja, definitiv. Also gut, das sind ja halt auch alles keine Nasenbohrer oder sowas. Aber wenn du sagst, die sind in der gleichen Runde 2 Minuten hinter dem Alpine ins Ziel gekommen, also quasi dem sehr bewährten Chassis, von einem sehr kleinen Team ohne OEM-Unterstützung, also da steht halt nicht Toyota hinter oder wie sogar bei Toyota Gazoo Motorsport, die sitzen ja in Köln, die haben da schon mal Formel 1 gemacht und so. Das sind relativ, da sitzen jede Menge Leute, die ziemlich genau wissen, was die tun, sehr viele Leute vor allen Dingen, und die haben auch dementsprechend das Backing natürlich noch aus Japan mit Toyota. Und wenn dann Herr Glickenhaus mit seiner Bande, möchte ich es nennen, dann so einen Stunt bringt, dann ist das à la Bonheur. Und das ist für mich als Ingenieur ist das immer noch so ein bisschen Romantik, weil ich stelle, also die, wenn du halt so ein kleines Team hast, das sind also genau wie Jim Glickenhaus, das sind halt, der ist halt nur, ich will jetzt nicht den Toyota-Jungs, das sind auch alles Petrolheads, aber die müssen halt bei Glickenhaus schon richtig einen Schaden haben.
Ja,
um das durchzuziehen. Weil die werden ja das ist nochmal, also quasi, wenn du dann versuchst, auf dem gleichen Niveau wie so ein riesiger Laden mitzuspielen.
Da musst du schon echt erstens dann genial und zweitens bekloppt sein.
Ninja-Tactics.
Ja, genau.
Ja, das finde ich schon wirklich sehr cool, das zu sehen, dass das so gut funktioniert hat. Vor allen Dingen, weil der ja in den Testläufen, also in den WEC-Läufen davor, immer noch von Problemen geplagt war. Das sah jetzt schon, also 24 Stunden in Le Mans durchzuhalten und dann noch so, also nicht unter ferner Liefen, sondern schon bei der Musik dabei zu sein, fand ich schon, also da gab es auf jeden Fall was Gutes. Aber wie du jetzt mitbekommen hast, ich habe jetzt zweimal Le Mans Hypercar gesagt. Das habe ich bewusst gesagt, weil die beiden Autos, die es da gibt, also der GA10 und der SCG...
Ist doch wurscht, wie die heißen.
Le Mans Hypercars, also LMHs sind, und die unterscheiden sich ein bisschen von diesen LMDHs, die es noch geben wird in der Zukunft, aber momentan ist da noch keins dabei. Warum wurde das, also das LMH wurde quasi, das Riesenreglement ist darauf basiert, dass du quasi das Chassis bauen kannst, wie du gerade willst. Also du musst dich an nichts halten.
Mhm.
Und das ist der größte Unterschied zu dem LMDH-Reglement. Da komme ich nämlich noch später dazu. Du kannst halt, also das ist im Reglement steht, ein Bespoke Pure Racing Chassis or a road-going Hypercar. Das heißt, du könntest halt irgendwas Fancyes bauen, so wie du es gerne haben möchtest. Oder du könntest halt, das hat man wahrscheinlich gemacht, um Aston Martin ein bisschen zu locken. Zum Beispiel, wenn die einen Valkyrie nehmen wollten und da einfach quasi, dann könntest du das, was ja eigentlich ein road-going Hypercar ist, das auf Motorsport trimmen oder sowas. Das könntest du auch tun in dem Reglement. Das Einzige, was sie erfüllen müssen, ist halt ein Minimum Weight auf 1000. Habe ich Minimum Weight of, also ein Minimalgewicht von 1030 Kilogramm müssen sie erreichen.
Wieso ausgerechnet 1030, aber ja.
Das sind Kompromisswerte. Also es stand nochmal 1100 Kilogramm in Frage, aber da selbst die 1030 sind deutlich schwerer als die LMPs waren und dann ist das immer so ein Rumgezieher, die einen wollen weiter nach oben, die anderen nach unten und dann dass du dann irgendwann da...
Die LMP1er hatten, glaube ich, irgendwie 870 oder sowas als Mindestgewicht, meine ich, oder?
Jo, da ist auch ein bisschen schwieriger, weil da ist dann auch immer quasi diese Energieklassen und...
Genau, stimmt, das war es, je nachdem wie viel, was war es, Megajoule,
Hybridanteil. Hybridanteil. Genau, wie viel Energie in dem Elektroanteil drin war. Wurde das immer ein bisschen anders gewertet, um quasi auch so eine interne BOP zu haben, wenn man das so möchte. Ja. Die Größen sind tatsächlich bei LMH und LMDH gleich, nämlich 5,10 Meter lang, 2 Meter breit und ein Radstand von 3150 mm. Also relativ chunky. Sieht man auch. Toyota hat mal so ein Foto gemacht, den TS50 und den TS10, so mal nebeneinander von allen Seiten. Und denkst, wow.
Das ist ein Klotz.
Ein bisschen gewachsen, der gute Kerl. Ja, Engine Choice ist bei LMH free. Du darfst machen, was du möchtest. Du darfst nur kein Diesel bauen. Weil Diesel ist böse.
Ich wollte gerade sagen. Oder weil Audi damals so erfolgreich war.
Ja, Audi war erfolgreich, aber sie waren ja dann auch irgendwann nicht mehr erfolgreicher als die mit den Benzinmotoren.
Nee, das stimmt.
Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich auch wieder so eine, Ban on Diesel-Fueled Engines. Okay, also der Maximum Power Output, also Maximal Power von dem Verbrennungsmotor sind 500 kW.
Ist ja schon ein bisschen was.
Ja, 670 Pferdchen. Für jemanden, der in alten Einheiten rechnet.
Ja.
Und dann kommt das gute Hybridsystem. In der LMH ist das Hybridsystem optional. Das heißt, was dann eine gute Sache ist, weil kleinere Teams, Privatteams, wie zum Beispiel Herr Glickenhaus, die brauchen sich so eine teure Scheiße wie dieses Hybridsystem nicht anzutun und schrauben einfach einen sehr fetten Verbrennungsmotor herein mit den 500 kW und gut ist. Und wenn du dann willst, kannst du halt auch noch 200 kW mit dem Hybridantrieb dazu schrauben. Und du kannst halt entweder die Vorder- oder die Hinterräder antreiben mit dem Hybridantrieb.
Oh, okay.
Aber du könntest jetzt nicht beide.
Aber auch interessant als Konzept.
Ja, das auf jeden Fall. Was ich dann noch interessant finde, es gibt dann ziemliche Restriktionen, ab wann du den Hybridantriebstrang benutzen darfst, was halt wahrscheinlich wieder ein bisschen darauf gemünzt ist, wie viel stärker das Ganze sein soll, als wenn du keins hast. Also wenn du um die Teams, die keinen Hybrid haben, nicht ganz so stark benachteiligst.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil sonst könntest du es ja theoretisch so machen, dass du im Prinzip deine Hinterachse, sage ich mal, mit dem Motor befeuerst und dann den Hybridantrieb auf die Vorderachse machst und dann schön so aus engen Kurven dann einfach die Vorderräder dazu schaltest, dann so bist du natürlich absolut unschlagbar. Halt ja.
Und du darfst den zum Beispiel erst, also den Hybrid oberhalb von 120 Stundenkilometer benutzen.
Ja, es ist dann also, ja eigentlich schon fast langweilig.
Aber das ist nämlich genau da, um diesen Punch unten raus ein bisschen abzuschwächen, damit da nicht so viel Zeit gewonnen wird. Und vor allen Dingen bei Regenwetter wird das Ganze noch ein bisschen verschärft. Dann soll das nämlich überhalb von 140 bis 160 km/h erst einsetzbar sein.
Ach krass, okay.
Wobei dann auch schon wieder die Frage ist, wenn es halt wirklich nass ist, hast du eh wahrscheinlich auch schon mit dem 500 kW Verbrennungsmotor einfach zu viel. Also das ist dann... Was interessant ist, die Aero ist ziemlich restricted, nämlich dass einfach capped vom, also gedeckelt vom Reglement, bei einem Verhältnis von 4 zu 1 Downforce Drag. Das ist jetzt die einfache Darstellung, das versteht jeder. Und das ist für all, das gilt für alle immer überall. Deshalb, vielleicht hat das jemand schon mal gesehen, den Prototypen von Peugeot, der nächstes Jahr mitfahren soll. Der hat nämlich keinen Heckflügel. Und alle so, Design. Und das ist genau nicht der Punkt. Sie können es halt einfach machen, weil die Aero sowieso quasi gebobbt, gedeckelt ist. Und 4 zu 1 ist im modernen Standard halt
nix. Ja. Besonders wenn, wenn,
kein,
wenn die halt
sonst... Wenn du keinen Drag hast... Dann darfst du auch keinen Abtrieb fahren, also keinen Abtrieb fahren. Nee, wenn du genug Drag baust, darfst du auch Abtrieb. Aber dann bringt es dir halt nicht, weil du eine Schrankwand über die hin und her geraden schiebst.
Ja.
Und deshalb ist das, deckelt sich das halt schon selber. Und wenn du halt einfach keinen Abtrieb bauen darfst, dann kannst du auch sagen, so, jo,
eben, und ich meine, mir woanders. Ich wollte gerade sagen, machst du halt, baust halt einen cleveren Unterboden. Da kriegst du ja mittlerweile auch mehr als genug, sag ich mal, Downforce mit hin. Und wenn du dir so Karren anguckst wie die Lambos oder so, die haben ja meistens auch keinen fetten Frittentegel hinten drauf, sondern die generieren das ja auch über die Autoform. Ja, jetzt nicht die GT3 Lambos, aber ich meine die Straßen.
Also, ja, aber da sind wir schon wieder in einem...
Ja, aber
lass uns mal Serienautos da raushalten. Da ist dann auch viel einfach nur tatsächlich bling. Ja, es funktioniert auch ein bisschen, aber... Nicht, weil es muss, sondern weil es geht. Außerdem sind Heckflügel sehr schlecht automotive zertifizierbar, weil dann kommt immer so Passantenschutz und sowas. Weißt du, da könntest jemand den Kopf abhauen mit diesem Heckflügel und sowas. Fürchterlich. Ja, da, es gibt der Porsche 991-2 GT3 RS hatte so Auslässe vorne auf den Radhäusern. Das habe ich mir nur sagen lassen, war auch eine ziemliche Pain, die zu zertifizieren zu lassen. Genau wegen dem Passantenschutz. Ich weiß nicht, der TÜV hatte Angst, dass wenn da ein Mensch durchgeht, dass der wie so ein Gemüsehobel irgendwann den Mensch da durchhobelt. Ich weiß es nicht.
Das war ja auch, du vielleicht erinnerst dich noch dran, als mein Vater noch die Cobra hatte. Die hat ja auch so Sidepipes.
Ja.
Im Original sind die halt einfach sozusagen waagerecht zur Seite. Die mussten auch, als das Ding über See kam und dann zugelassen wurde, mussten die auch um 45 Grad nach unten gesenkt werden, damit der heiße Auspuffstrahl theoretisch nicht direkt einen Fußgänger treffen kann. Und eine Frage, wie nah musst du da an einem...
Jeep SRT8 dann durch den TÜV gekommen mit den Auspuffrohren auf Kniehöhe?
Ja, der war ja hinten. Hinten ist ja
ach so, was anderes. Ja, das genau, ist ja stimmt. Da hast du andere Probleme, dass sich dieser massive Schrank einfach rückwärts halt überrollt.
Witzig, sage ich mal. Also. Aber gut, ich meine, ja, es gibt sowieso so viele Dinge in der deutschen Straßenverkehrsordnung, wo ich mir denke so, okay, aber muss das wirklich sein? Und ich in meinen Augen, wobei du weißt, ich bin auch halt eher ein Petrolhead. Sind das viele Dinge, die einem einfach nur ein bisschen den Spaß verderben. Aber naja.
Darum geht es ja auch bei Sicherheitsregeln.
Ja, aber...
No comment.
Jetzt mal im Ernst. Wie gefährlich soll bitte schon ein waagerechter Auspuff auf Fußhöhe sein? Ne? Aber
ist es nicht so lang, bis es dann schief geht?
Ja, aber ich meine, mit der Logik müsstest du es dann wirklich so machen, wie die in Amerika machen, dass sie auf Mikrowellen draufschreiben, dass du deine Haustiere nicht drin trocknen darfst. Egal, gut, anderes Thema.
Ja, also eigentlich sollte all das dazu führen, dass die Hypercars halt bei ungefähr 3 Minuten 30 pro Runde bleiben. Und man sieht noch den Intent dahinter, halt quasi wieder eine Budgetlimitierung oder so ein Cost Cap einzuführen, weil wenn du halt nicht mehr Rundenzeit rauspressen kannst oder darfst, dann lohnt sich auch nicht mehr Geld dafür auszugeben.
Ja, stimmt.
Und dann hast du nicht durch Verbote so ein Cost Cap, sondern einfach quasi durch das Reglement. So einfach, weil es dann nicht mehr für die Teams sich lohnt, mehr Geld auszugeben. Also nicht wie in der Formel 1, dass man schreibt, ihr dürft nur noch x Millionen pro Jahr ausgeben, einfach zu sagen, ihr könnt gerne, aber es lohnt sich halt nicht. Und dann macht es auch keiner mehr. Lustigerweise, im ersten Jahr jetzt, war die Quali-Zeit vom Toyota halt unter 3,30. Who could have predicted this? Das ist ungefähr wie in der Formel 1. Das ist immer so, dass da dann setzen sich da auch ein paar Leute hin und rechnen das durch und sagen, ja, die werden so schnell. Und auf der anderen Seite sitzen auch sehr viel mehr gut bezahlte Leute, die genau das verhindern sollen. Und
ich wollte gerade sagen, ach so, okay, wir machen das so, wie ihr sagt, aber wir schaffen es schneller.
Ja, ja, exakt. Ach. Aber egal, wenn sie mit den Richtlinien dann halt schneller wären, so sei es.
Genau.
Also was dieser ganze Cost Cap und sowas dann auswirken soll, es soll ungefähr dann ein Auto pro Jahr ungefähr 3 Millionen.
Schnapper.
Das ist wirklich nicht viel. Das
verglichen so mit der Formel 1 so, zumindest.
Ja, auch mit anderen Rennserien. Die DTM war zum Beispiel auch ja,
DTM war eh
eine sagenhaft teure Rennserie und sowas. Also wenn das dabei... Die genauen Zahlen wissen wir halt nicht, aber... Ich könnte das einfach mal da hinstellen. Die Unterschiede jetzt bei dem LMDH, das steht nämlich übrigens für Le Mans Daytona Hypercar.
Aha.
Das ist quasi der IMSA-Ableger.
Ah, okay.
Der geneigte Motorsport-Zuhörer weiß, das ist quasi die WEC, die World Endurance Challenge gibt. Und dann gibt es noch die IMSA. Das ist quasi, die machen ungefähr das gleiche wie die WEC, nur halt nur in Amerika. Und da gibt es ja dann auch die 24 Stunden von Daytona oder so, Klassiker. Und wo immer mehr Hersteller auch sagt, so, wir würden gerne eigentlich beides machen. Also Le Mans und Daytona, weil Amerika ist auch ein cooler Markt und bla bla und sowas. Und deshalb haben sich die WEC, also der ACO, das ist halt der Dachverband, der die WEC quasi austrägt, und die IMSA zusammengesetzt und haben gesagt, so, ja, wie machen wir das? Und konnten sich nicht hundertprozentig einigen. Aber deshalb haben sie so ungefähr gemacht, so, ja, die IMSA macht LMDH und der ACO macht LMH. Aber die sind ungefähr so gleich und dann wird das auch zurecht gebobbt, dass das passt ungefähr. Und wenn man das sich Reglement anguckt, das LMDH sich anguckt, dann sieht man auch so, jo, die haben das gleiche Mindestgewicht, die gleichen Abmaße. Das passt schon mal alles. Aber der Unterschied ist, dass du zum Beispiel bei dem LMDH nicht frei dein Chassis bauen darfst, sondern die quasi basieren auf den momentanen LMP2-Chassis. Also beziehungsweise nicht auf den Chassis, sondern auf den Chassis-Herstellern. Weil bei dem LMDH gibt dir quasi der ACO und die IMSA vor, wer dein Chassis bauen darf. Es gibt nämlich momentan nur 4 Hersteller, die das sein dürfen, laut dem Reglement. Und das sind Dallara, Ligier, Multimatic und Oreca.
Kennen alle. Ja, also mir sagen die was, aber wenn du da nicht drin bist, dann kennt das kein Mensch.
Ja. Aber ja, also zumindest, also ja doch eigentlich, also gerade was das LMP2 angeht oder also die niedrigen Formelklassen, man stolpert eigentlich überall über diese Hersteller, weil die relativ viele Chassis bauen. Sogar für Haas Dallara baut die Chassis.
Ja.
Die sind überall drin. Das Problem, was da ist, man sieht, ich werde nachher die Liste vorlesen der Interessenten dafür. Und dann kommst du irgendwann natürlich bei nur 4 Herstellern für die Chassis zu dem Problem. Letztendlich war es so gedacht, dass sich quasi jeder Hersteller einen als Partner aussucht und dann das Chassis, weil jeder Hersteller möchte natürlich auch das Chassis nach seinem Liking bauen und am möglichst auch nicht, dass das dann der Konkurrent fährt. Ne? Das wäre ja blöd. Und dann halt von einem dieser Hersteller, zum Beispiel Oreca oder Dallara, erwarten, dass die halt 2 Chassis für 4 Hersteller bauen und das halt für eine ganze Saison. Du baust ja dann nicht nur ein Chassis, du baust ja dann, weil die wollen mindestens 2 Autos einsetzen und dann hast du halt nur 2 gebaut. Wenn dann eins kaputt geht, dann brauchst du ein Ersatzchassis. Also eigentlich dann brauchst du mindestens 4 für jedes und dann denkst du, ach Gott, Agathe. Das ist halt sehr viel Aufwand und das wird jetzt schon schwierig. Das heißt, da entweder müssen die neue Chassis-Hersteller suchen oder sich was diese Regel mit den nur von den 4 Herstellern Chassis ein bisschen aufweichen.
Tja.
Momentan ist das Commitment zum LMDH Reglement größer als zu dem LMH. Und ich kann dir auch gleich sagen, warum. Mann.
Ja, gut.
Weil das deutlich kostengünstiger ist, dieses Reglement. Weil halt, du hast halt quasi Spec-Chassis von den 4 Herstellern. Und du hast ein Spec-Hybrid-System, also da gibt es ja quasi auch einen Hersteller, der steht allerdings noch nicht ganz fest. Es steht momentan eher so Bosch, Williams Advanced Engineering und X-Track oder so, also eigentlich auch relativ renommierte Hersteller, die man da hinkommt und dann kriegst du halt einen so einen Antriebsstangen und der wird dann in jedes von diesen Autos quasi integriert. Mhm. Das heißt, der Anteil, den dann ein Hersteller an sich tut, wird immer geringer, sodass das quasi dann, wie bei der LMP2 halt, du setzt das Auto nur noch ein oder modifizierst es leicht, aber es ist halt dann so eine, dass es halt mehr oder minder Spec-Cars sind. Also weniger Spec-Car als die LMP2 jetzt ist, aber mehr Spec-Car als das LMP1-Reglement war und auch das LMH jetzt ist. Der Aerodynamik-Cap bleibt auch der gleiche. Motorleistung ist 470 kW, also ein bisschen weniger. Und auch 200 kW Dingens. Hybrid-Power. So, also wären die ein bisschen schwächer auf der Brust.
Kann aber auch interessant werden.
Na, ich, das ist allerdings hier ne, auch 330 sind sie auch getimed ungefähr. Und die Kost sollen halt so ungefähr 1 Million, haben sie hier geschrieben. Mit der
das wäre schon der wirklich Cars echt Spec cheap, sage ich
also
mal.
Nur das Chassis ungefähr 45.000 Euro und das Spec Hybrid System 300.000. Das wäre halt wirklich ein Schnapper. Also da, und deshalb kann man sich auch erklären, warum da momentan so ein Hype drauf ist. Ach, das Hypercar. Burn. Ja, momentan haben wir halt bei noch Toyota, Glickenhaus und Alpine. Alpine hat er jetzt tatsächlich auch schon gesagt, dass die gerne auch mitmachen würden. Jetzt darüber hinaus, die fahren, haben jetzt momentan noch diesen alten eingesetzt. Dieses X-Rebellion-Chassis, dieses Grandfathered LMP1-Auto, wie man so schön sagt. Aber die sind sich auch noch nicht ganz sicher, ob sie LMH oder LMDH machen wollen. Who knows? Mittlerweile gehen halt die Hersteller für LMDH aus. Aber die waren auch in Le Mans mit einem riesen Aufgebot, mit dem Formel-1-Team da, haben Showruns gemacht. Und dadurch, dass sie so wenig gemeckert haben, dass sie dieses Jahr so benachteiligt worden sind durch die BOP, nehme ich mal schon an, dass da ein langjähriges Commitment ansteht. Weißt du, weil sonst würdest du da, wenn du sagst, du willst jetzt nur dieses Jahr hier in Reibach machen, dann würdest du natürlich da mehr gegenfighten.
Das stimmt.
Und nicht sagen, ja, wir sind hoffnungslos hinterher. Die zwei Toyotas müssen beide ausfallen, damit wir eine Chance haben. Aber ja, das zieht dahin. Nächstes Jahr, 2022, ist Peugeot schon bestätigt. Die haben ja auch schon jetzt den Prototypen mal gezeigt. Das ist ein LMH-Prototyp, also kein Spec-Chassis, sondern selbst entwickelt. Schauen wir mal. 2023, Ferrari.
Auch vielleicht mit sind LMH. Die da ja schnell.
Hey, die haben dieses Jahr auch wieder gewonnen in der GTE. Achso, oh, wie lustig. Ja. 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 Ja, ebenfalls 23 Porsche.
Oh.
Back at the top.
Bin ich
allerdings
gespannt.
Porsche möchte mit LMDH einsteigen und zwar okay. Mit Multimatic zusammen. Und als Einsatzteam Penske werkseitig. Also Porsche wird das nicht selber machen, sondern halt durch Penske einsetzen lassen. Was für mich so ein bisschen nach einem größeren IMSA als WEC-Engagement riecht. Aber wenn man sich Porsche und deren Produktausrichtung auf den nordamerikanischen Markt anschaut, macht das natürlich auch vollkommen Sinn. Wenn man dann aber sieht noch ein bisschen das Bild ein bisschen weiter aussieht, dann sieht man noch, wie viel mehr das noch Sinn macht. Weil VW dann auch gleichzeitig gesagt hat, ach LMDH, wir haben einen Chassispartner, lassen wir doch Audi auch gleich wieder mitfahren, 2023. Weil die können ja dann das gleiche Multimatic-Chassis benutzen, weil es ist ja gleicher Konzern, ne? Ja, und dann ging das halt im Konzern gleich los. Und ab 2024 und beyond, das ist jetzt noch nicht bestätigt, das ist hartes Gemunkel, Audi und Porsche sind fix, munkelt man auch noch, dass Lamborghini und Bentley natürlich auch noch auf den Zug mit aufspringen könnten als VW-Töchter. Wobei dann hat noch keiner bei den Multimatic nachgefragt, wie viel Chassis sie denn bauen
erstens
können.
Erstens, ich wollte auch sagen, dann wird das auch ganz schön voll. Irgendwann.
Das ist ja nicht, das wäre ja nichts Schlechtes. Ja, da steht ja auch immer noch Frage, wer wo sich zu committet, ob die WEC und IMSA nur das eine oder weißt du, ne? Also, das sind ja auch kein noch nichts Bestätigtes. Aber ich wollte auch den Rumor mal schmeißen. Für 2023 dann auch noch mit Orica zusammen, Honda/Acura, die sind ja schon momentan in der IMSA unterwegs, also das wäre auch quasi nur ein weiterführendes, quasi das DPI-Engagements. Und BMW. BMW würde mich da auch wieder mitspielen.
Die sind die überhaupt die da momentan GT3-mäßig vertreten auch? Nee, ne? Die sind gar nicht da.
GT3 fährt auch gar nicht jetzt in der WRC.
Ja,
C fährt nur GTE. Oh. Die haben sehr viel Geld mit dem M8 GTE verbrannt, dafür, dass sie ihn nur ein Jahr eingesetzt haben.
Okay.
Shame on you, BMW. Das war ein sehr großes, aber cooles Auto. Das hättet ihr durchziehen sollen. Ja, BMW hat als Partner sich Dallara ausgesucht und die haben ja auch schon, weil sie nur ein IMSA-Engagement planen, das Team RLL, das hatten sie aber da auch schon immer für ihren GTE-Einsatz. Also das auch. Business as usual. Nur halt dann auf der großen Bühne und nicht in der GTE. Oder wie das GT Le Mans heißt das in der IMSA. Cadillac, auch nichts Neues, weil die machen auch DPI. Die wollen dann auch halt mit Dallara zusammen LMDH machen. Ja. Und dann kommt halt der ganze Benta-Ecke, ne? Lamborghini, Bentley. McLaren wird auch immer wieder genannt. Die sind mutmaßlich dafür verantwortlich für dieses LMDH, LMH-Gedönse, weil sie das angeregt hatten, weil sie halt gerne, weißt du, so auf Basis ihres Sennas irgendwas bauen wollten. Und dann hat ihnen das mit den LMP2-Chassis nicht gepasst. Und deshalb wollten die selber Chassis bauen. Und dann hat man das so mit dem LMH-Reglement gebaut. Und auf einmal wollten sie dann doch nicht. Also mal gucken, was da passiert. Dodge, Nissan, Hyundai, Geely, Ford,
also alle Lexus,
Jaguar. Also da könnte noch einiges passieren.
Ja, sind wir mal gespannt.
Toll, jetzt habe ich auch schon ewig Zeit.
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt eine halbe Stunde lang nur über Le Mans gequatscht.
Schön, wenn es nicht interessiert, kann man überspringen.
Ja, werde ich einen Hinweis in die Beschreibung setzen. Jetzt kommt halbe Stunde Le Mans Monolog.
Dann du hast doch auch viel dazwischen durchgeredet. Ich habe nicht nur monologisiert.
Nee, das stimmt. Dann erzähl noch schnell, was
hast du denn
zu deinem Wanderurlaub hast du noch hingeschrieben.
Den wollte ich jetzt eigentlich rauslassen, weil ich nur sagen würde, ich mache nächste Woche Urlaub und wandere durch die Alpen.
Durch die Alpen.
Über die Alpen drüber.
Hast du das nicht schon mal gemacht? Haben uns,
ja, das habe ich schon mal gemacht. Und wir dachten uns jetzt so, wenn es immer noch so ein bisschen Corona ist, dann wäre alleine einsam durch die Alpen streifen eigentlich eine Corona-Puffe-Aktion.
Ja, das stimmt. Und wo latscht ihr da lang?
Also von Berchtesgaden bis Lienz. Also quasi diesmal nur von Deutschland bis Österreich und nicht bis Italien durch. Wird lustig, habe ich mir notiert. Und was gibt's bei dir Neues?
Bei mir sozusagen persönlich gibt es eigentlich nicht viel Neues, aber ich habe, wie du in Shownotes sehen kannst, ein paar Neuigkeiten. Einmal eigentlich was eher für dich sozusagen, was wäre an Neuigkeiten, so aus deiner Ecke kommt.
Ja, habe ich mir fast schon gedacht.
Aber ich habe das gesehen und dachte mir so, cool, und dachte mir so, oh, gleichzeitig. Daran angelehnt ist letztendlich auch unser Intro gewesen, denn
ach so.
Tesla hat jetzt zu seiner AI-Keynote oder wie man auch immer das da, was die da veranstaltet haben, nennen möchte, hat der Elon Musk announced, dass im Laufe des Jahres 2022 ein Tesla-Bot kommen soll.
Elon Musk ist auch mittlerweile nur noch eine Zurückweisung entfernt, davor ein Superschurke zu sein.
Das habe ich mir auch gedacht, weil also wenn man Tesla-Bot googelt, da kann sich jeder direkt schon mal kurz angucken, wie das Ding, zumindest so wie es sich der Musk aktuell vorstellt, aussehen soll. Wie das Ding dann natürlich am Ende aussieht, ist nochmal eine andere Sache. Kurz zu den Eckdaten von dem Ding. Es soll 5 Fuß 8 groß werden, das sind 1,77 Meter.
Ich wollte gerade so ein bisschen kleiner als ich.
Genau.
Ganz Eck.
125 Pfund schwer, das sind irgendwie, ich glaube, 58 Kilo, also knapp unter 60 oder sowas.
Das ist auch ein ganzes Eck viel leichter als ich.
Soll letztendlich an Tragekapazität 45 Pfund haben, das müssten dann um die 20 Kilo sein. Läuft mit maximal 8 Kilometer pro Stunde und kann sozusagen einmal im Stand heben, also Deadlift steht hier 150 Pfund, das ist dann ein bisschen mehr als das Eigengewicht und am ausgestreckten Arm 10 Pfund, das sind dann ja so Pi mal Daumen 5 Kilo, etwas weniger, also 4,5. wird dann natürlich von einer selbstentwickelten KI mit Computer letztendlich gesteuert werden, soll sich autonom bewegen können. Da kann dann natürlich eventuell der Roboter von dem Autopiloten der Tesla-Autos durchaus profitieren, weil man das ja prinzipiell auch etwas umgemünzt in so einen Roboter packen kann. Er wird angetrieben bzw. bewegt durch insgesamt 40 elektromechanische Servos und Motoren. Und genau, davon sind alleine 12 Stück in den Armen und jeweils 12 Stück in den Händen verbaut. Was ich schon krass finde. Also er wird durchaus, sage ich mal, ja, wirklich humanoide Bewegungen machen können. Allein dadurch, das kann man jetzt als Hörer nicht sehen, wie du da rumhampelst, aber natürlich muss das Ganze auch ein bisschen fließend sein, damit es humanoid aussieht. Und was ich...
Naja, du weißt doch selber am besten als Mediziner, wie viele verschiedene Muskelstränge es im menschlichen Körper gibt.
Ja.
Und da sind ja 12 erstmal...
Ja gut, aber ich meine, so ein Servo hat ja auch mehr Freiheitsgrade als ein Muskel.
Hat der?
Je nachdem, was für einen du nimmst.
So wie ein Muskel. Ein Muskel hat ja streng genommen auch nur, kann nur in eine Richtung, ne? Weil du brauchst dann immer den Gegenspieler wieder. Eben. Das heißt, ein Servo würde zwei Muskelstränge ersetzen.
Ja, und je nachdem, wenn du den natürlich noch irgendwie umlenkst oder so, kannst du auch noch, egal. Auf jeden Fall soll der Sinn hinter der ganzen Sache ist, dass dieser Tesla-Bot letztendlich ein, wie sie so schön sagen, das finde ich schreit geradezu, so wie bei dem Film I, Robot da mit Will Smith, mit dem ein freundlich gesinnter Helfer für den Menschen werden, der dann monotone oder gefährliche Arbeit sozusagen übernehmen soll, um eben menschliche Arbeiter oder so zu entlasten.
Skynet sollte eigentlich ja die Menschheit halt schon ausgelöscht haben. Ne?
Ja, okay, genau.
Dann sind wir sicher.
Also ich weiß ja nicht. Ich finde sowas immer cool, prinzipiell, einfach um zu sehen, was möglich ist und ob das funktioniert und so weiter. Aber ich habe immer auch ein bisschen Schiss vor diesem ganzen Kram, um ehrlich zu sein.
Ja, aber so ein bisschen gesunder Respekt vor dem Fortschritt ist halt nicht... Also kurz mal zurückstehen und darüber gucken und sagen, ist das eine clevere Idee, was wir jetzt hier gerade tun? Und nicht, ist ja in allen Belangen eigentlich nicht verkehrt.
Ja.
Ich mag Fortschritte.
Und ich muss sagen, ich weiß noch nicht so richtig, wie das, also da muss dann natürlich Tesla noch durchaus was dran arbeiten an dem Autopiloten. Weil ich meine, es ist natürlich was anderes, ob du dich auf einer Straße bewegst, wo ja durchaus fest definierte Grenzen hast für deinen Bewegungsweg, wohingegen, wenn so ein Ding, sag ich mal, in Anführungszeichen frei im Park spazieren geht zum Beispiel, da hast du ja jetzt keine wirklichen direkten Marker, die du als Begrenzung für deine Straße in Anführungszeichen nutzen kannst.
Hast du im Kopf die Entwicklung von den Boston Dynamics?
Was meinst du mit
Robotern?
Im Kopf?
Wie die sich... Ja, quasi wie die Entwicklung von denen war, wie die am Anfang noch, wie rudimentär die sich bewegt
klar,
haben.
Stimmt schon.
Und wie jetzt einfach über die letzten 10 Jahre gefühlt die Entwicklung war und dass da ist wirklich eine Menge Entwicklung hingeflossen. Da ist halt auch, da ist quasi das Ende noch lange nicht erreicht. Nee.
Ja. Und ich habe auch eigentlich immer fest damit gerechnet, dass von denen so der erste wirklich nützliche humanoide Roboter kommen würde. Ich bin gespannt, was letztendlich dieses Tesla-Ding kommt.
Die haben sich mit Hyundai jetzt zusammengetan.
Ach krass, wusste ich noch gar nicht. Ja, spannend. Nee, aber wie gesagt, ich bin gespannt, was Tesla da nächstes Jahr bringen wird. Ich meine, man weiß ja auch, der Musk ist ein Freund von großen Worten. Was da letztendlich am Ende bei rauskommt...
Damit hat er viel Geld verdient.
Eben, damit hat er viel Geld verdient, hat Bitcoins innerhalb von ein paar Minuten... wertlos und wertvoll gemacht. Also wir sollten gespannt bleiben, was da letztendlich de facto nächstes Jahr auf uns zurollt, zuläuft, wie auch immer man das sehen mag. Ja, dann habe ich noch als News mehr oder weniger, was jetzt, finde ich, interessant ist, aber nicht als eigenes Thema eignet. Es gibt ein in Anführungszeichen neues Antibiotikum, wenn man so möchte. Und das finde ich insofern spannend, weil ich hatte ja durchaus auch schon öfters über Antibiotika und die Problematik der Bekämpfung von Bakterien gesprochen, gab bezüglich Resistenzen.
Ja.
Und da gibt es jetzt Ich weiß tatsächlich gar nicht, von welcher Pharmafirma letztendlich, also wer da jetzt momentan das Patent drauf hat oder ob da überhaupt jemand wirklich ein Patent drauf hat, weil es ist kein direkt neues Antibiotikum. Das ist nämlich letztendlich eine Mixtur, also eine intravenöse Dosis davon sind 500 Milligramm Imipenem, 500 Milligramm Cilastatin und 250 Milligramm Rilebactam. Und diese Mischung heißt dann als Handelsname Recabrio. Und
super, okay, ich habe mir jetzt alles gemerkt.
Ja, und das eigentlich Neue daran ist dieses Rilebactam, weil die Kombination Imipenem und Cilastatin, das gibt es schon seit längerem, sage ich mal. Das Imipenem ist ein Reserveantibiotikum, was halt nur bei sehr schweren Infektionen, hauptsächlich zum Beispiel von Atemwegen oder Weichteilen, zum Einsatz kommt, hauptsächlich auch bei sogenannten nosokomialen Infektionen, also die im Krankenhaus erworben wurden mit eben multiresistenten Keimen. Und diese Wirkstoffkombination ist aber nicht neu. Und dieses Rilebactam ist einfach noch als Ergänzung dazu gekommen. Das ist ein sogenannter Beta-Lactamase-Hemmer. Und diese sogenannte Beta-Lactamase, die da eben gehemmt wird, das ist ein Enzym, was eben so resistente Bakterienstämme bilden, wodurch gerade Antibiotika aus der Familie der Penicilline letztendlich unwirksam gemacht werden. Weil die Penicilline wirken nämlich über den sogenannten Beta-Lactam-Ring und der kann dann eben mit dieser Beta-Lactamase von Bakterien gespalten werden, wodurch dann das Antibiotikum selber wirklos wird. Und das wird damit eben gehemmt und dadurch wird einfach diese Kombination aus Imipenem und Cilastatin nochmal effektiver gemacht und es erweitert ein bisschen das Einsatzspektrum nochmal erneut. Von daher eigentlich ganz...
Wenn du das sagst.
Von daher auf jeden Fall interessant. Kein absolutes Novum, deswegen auch kein eigenes Thema. Aber auch im Hinblick darauf, dass man dieses Rilebactam eventuell als neuen Stoff, als neuer Beta-Lactamase-Hemmer auch in Kombination mit anderen Antibiotikern dann natürlich einsetzen könnte. In Abhängigkeit von der Verträglichkeit könnte das nochmal eventuell einen kleinen Boost im Kampf gegen multiresistente Bakterien und Erreger werden. Und was ich auch noch jetzt tatsächlich heute, gestern, auf jeden Fall vor ein, zwei Tagen oder so erst gesehen bzw. gelesen hatte, die Firma Moderna, die mittlerweile ja so ziemlich jeder kennt.
Alle kennengelernt.
Ja. Genau. Die haben jetzt tatsächlich bei der FDA eine erste klinische Studie zur Genehmigung beantragt für einen mRNA-basierenden HIV-Impfstoff.
Ach, wie clever. Mhm.
Und da gibt es, also ich weiß dazu auch noch nicht mehr, konnte auch jetzt ad hoc noch nicht wirklich viel mehr dazu finden. Ich denke mal, das ist auch eher noch ein Projekt in Kinderschuhen. Aber...
Ja. Naja, diese mRNA-Technologie, genau. Die war ja auch schon über Jahrzehnte oder über Jahre, Jahre auf jeden Fall ja schon in der Entwicklung.
Ja.
Und hat, glaube ich, jetzt ja dann nochmal dadurch, dass sie uns jetzt bei Corona so den Arsch gerettet hat, nochmal einen ziemlichen Boost erfahren.
Genau, und ich denke mal, man konnte auch durch die Entwicklung und zu sehen, wie das Ganze dann am Menschen wirkt und wie gut es wirkt, denke ich mal, war das auch nochmal ein Boost, Forscher zu motivieren, da eben weiter dran zu forschen und das Ganze Daten, eventuell jetzt da quasi anzuwenden auch
gewonnen,
zu Sachen. Ja.
Ja, die Daten, die wir da jetzt gewonnen haben, die hast du noch über Jahre, kannst du noch auswerten. Ja,
eben. Und deswegen fand ich es auf jeden Fall ganz interessant, dass man da direkt jetzt das gewonnene neue Wissen weiterverwenden möchte
und tut. Da ist es auch schon, jetzt denken sie aber auch schon groß, weil soweit ich weiß, das HI-Virus ja relativ kompliziert, weil das halt in so feinen Bestandteilen ständig mutiert und deshalb macht es das ja so schwierig, dass man das irgendwie greifen kann.
Also ja, und das Problem ist halt auch, dass es eben ein sogenanntes Retrovirus ist. Das hat was mit der Verarbeitung.
Erläutern Sie.
Das hat was mit der Verarbeitung zu tun von dem Erbmaterial, was die drin haben. Das muss beim HI-Virus ist das nochmal sehr speziell, wie das funktioniert. Weil es gibt ja andere.
Wenn das so ein Riesending ist, dann sonst kannst du dazu ja auch mal was irgendwann mal erklären.
Ja, ich würde mal abwarten, was die mit dem Impfstoff da noch machen und dann mal gucken, ob es da irgendwie noch News gibt. Und wenn es da News gibt, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen.
An passender Stelle, weil wir wollen das Fass jetzt nicht ausmachen. Eben. Dann mach's lieber richtig als jetzt gehutelt.
Genau, aber so als kleiner Cliffhanger, ich werde dranbleiben, mal gucken, was da noch so kommt.
Ja, ich habe das Gefühl, bei mir ist es immer so Spielen im Sandkasten mit Förmchen und du begreifst und ihr greift immer so die richtigen Probleme an. Egal, lassen wir das.
Nö, finde ich gar nicht.
Ja,
ja. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu unserem richtigen Thema, nachdem wir jetzt schon fast eine Stunde lang quatschen.
Ja. Ah ja, dann halten wir den Rest heute ein bisschen schlanker.
Ja.
Ja, also ich habe heute mitgebracht als Paper Nunu is back. Ich habe dann noch als Causa Obscura habe ich es angesehen, aber eigentlich ist, weil es wieder Schwurbel ist. Also nicht, es ist nicht richtig Schwurbel, aber eigentlich schon. Ich bin nämlich auf eine Liste, die mir meine Versicherung Gott gnädigerweise zur Verfügung gestellt hat, wo alle quasi Homöopathie praktizierenden Ärzte, die mit dieser Krankenkasse zusammenarbeiten, drin aufgelistet sind. Ich glaube, es war so gedacht nach dem Motto, hier ist eine Liste mit uns zusammenarbeitenden Homöopathen, falls sie da hingehen wollen. Ich werde es eher in die entgegengesetzte Richtung nutzen. Jetzt weiß ich, wo ich nicht hingehen muss. Oder darf. Aber ja, das wollte ich einmal vorstellen, was es damit auf sich hat.
Hei, hei, hei.
Wie dann unsere Hörer oder du das verwendest, ist mir ziemlich egal.
Ja.
Ich habe da meine Meinung. Jeder darf seine haben.
Absolut. Ja, ich habe als Paper mitgebracht gedankenlesende Spürnase. dann habe ich...
Die gedankenlesende Nase, stelle ich mir vor.
Dann habe ich noch eventuell als Zwischenfutter, sage ich mal, das hängt auch ein bisschen davon ab, hängt ein bisschen auch wieder davon ab, wie wir sonst vorankommen, sonst packe ich das einfach in die nächste Folge. Einmal News für Nerds, wie du schon richtig gesagt hast. Und diesmal tatsächlich nochmal wirklich eine Causa Obscura, Pilzkopf habe ich das Ganze genannt.
Pilzkopf?
Ja.
Das hört sich ein bisschen, wo gibt es diese, ist das nicht hier, wie heißt denn das Spiel mit den komischen Zombies, die so überall so Pilze rauswachsen?
Zombies, wo Pilze rauswachsen? Was spielst du denn für Spiele?
Ist das hier nicht dieses Last of Us?
Das habe ich nie gespielt, keine Ahnung.
Popkultur, keine Ahnung.
Ja,
dann
fang du doch mal an mit Nuno Aspekt. Du kriegst von mir 5 Minuten.
5 Minuten ist Zeit, aber ich wollte es zumindest 10 kriegen wir
okay.
Irgendwie. Es ist auch nichts allzu Großes, aber ich fand es wieder lustig, weil es wieder alle meine Buzzwords abdeckt. Weißt du noch, wer Nunu ist?
Ich bin gerade am Überlegen, der Name sagt mir noch was, aber ich weiß es nicht mehr.
Sagen dir die Teletubbies was?
Ja. Ach, der Staubsauger. Ja, stimmt.
Ja. Und zwar heißt das Paper Bio-Inspired 3D Printable Soft Vacuum Actuators for Locomotion Robots, Grippers and Artificial Muscles.
Das ist sozusagen eine Fortsetzung von deinem letzten Thema, oder?
Das ist zusammenkonglomeriert einige meiner letzten Themen, weil es geht um 3D-Drucken, Roboter und Greifer.
Okay.
Ja. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil die eigentlich dir eine Bauanleitung in dieses Paper packen. Das Problem ist, es befindet sich hinter einer Paywall. Den Link zu dieser Paywall habe ich dahingestellt. Man kann das natürlich bezahlen oder nicht auf Sci-Hub gehen. Ich sag's nur. Ich darf ja nicht sagen, ich muss ja sagen, dass man nicht auf Sci-Hub gehen soll und den Link da eingeben muss. Darf. Um da nicht dran zu kommen, weil man muss das immer bezahlen. Das Paper ist geschrieben worden von Charbel Tavak, Mark Inhet Panhois, Geoffrey M. Spinks und Guzel Alici.
Spaß dir.
Es tut mir so leid. Ja, also es sind Australier, also die sind von verschiedenen australischen Universitäten und haben halt, eigentlich muss man fast ein System sein, ein System entwickeln, mit dem man eine Vielzahl von Aufgaben erledigen kann. Und ausgängig ist, weil Bio-Inspired ist hier nämlich das Stichwort, ist nämlich, sie haben sich was von Farnen abgeguckt. Vor allen Dingen da, wo die Sporen von den Farnen dran sitzen, also meist ja bei so Farnenblättern auf der Unterseite. Das haben sie sich angeguckt, diese Sporenkapseln haben sie sich angeguckt. Und die haben so eine Außenhülle, das sieht aus wie fast wie so eine Wirbelsäule. Und wenn die halt quasi wenn mit Wind in Berührung kommen, dann können fächern die sich dann so auf. Und dann kommen da halt die Sporen raus. Und so was Ähnliches, dass sie, das, was sie halt entwickelt haben, sieht halt genauso aus wie diese Wirbelsäule, die außen um diesen Sporenbeutel drumherum ist. Und das ist halt hohl von innen. Und da kann man halt Vakuum drin herstellen und dann verformt sich das halt. Wie halt dieser Sporensack. Das heißt, es ist im luftbefüllten Zustand gerade. Und wenn du Vakuum, dann rollt sich das so auf. Aber das muss es halt nicht. Je nachdem, wie die halt ganz zusammengebaut sind, weil das sind so einzelne Module quasi, kann man das halt verschieden zusammenbauen und dann verschiedene Bewegungen damit halt reproduzieren. Und eins von diesen Modulen, das sieht halt eigentlich erst wie so ein, das Mittelstück von so einem McDonald's M.
Okay, ja.
22 mm lang, 10 mm hoch und hat dann halt sehr geringe Wandstärken. Ah ja, und 22 mm breit. 20 mm breit. Also schon ganz in Ordnung. Das Coole, was ich fand, was das so cool gemacht hat, ist, dass es nicht irgendwelcher fancy-dancy Weltraum-Shit ist, sondern dass sie das halt auf einem ganz normalen FDM-3D-Drucker gedruckt haben aus TPU, also halt aus thermoplastischem Polyurethan. Also das kann jeder, das könnte sogar ich hier mit meinem komischen Ender 3D Creality-Schrott-Ding, könnte ich mir halt, wenn ich mir TPU besorgen würde, könnte ich das Ding hier einfach zusammenlöten, weil sie haben also sogar in das Paper hier reingepackt, die Druckparameter dafür. Und offensichtlich, weil ich das ja gerade vorgelesen habe, haben sie nämlich auch das, was sie da im Cut konstruiert haben, hier so als Schnitt mit Maßen dran oder sowas. Also.
Schon cool.
Just saying, ne?
Ja.
Das fand ich eigentlich ganz cool da dran, was sie da gemacht haben.
Steht denn in dem Paper eigentlich auch, was für ein Filament die genutzt haben? Weil ich meine, das ist ja auch ganz, ganz interessant für die Druckparameter, sag ich mal.
Ja, habe ich ja gesagt.
Ja, ja, gut, ich meine, TPU ist jetzt ja nicht gleich TPU.
Thermoplastik Polyurethan. Also, ja, sie haben nicht gesagt exakt welches, aber wenn du halt ein thermoplastisches Polyurethan nimmst, so wie die Parameter hier sind, da, also.
Okay.
Wenn du quasi dich in dem Standard, ich mache gerade Anführungsrahmen für TPU, wird das schon passen. Nehme ich mal an.
Ja.
Wo wollte ich als nächstes drauf hinaus? Achso, ja, sie haben dann hier auch noch gesagt, meine Mutter, ich drück sie weg, sie ruft mich sofort nochmal an. Das ist so typisch meine Mutter. Ich habe keine Zeit. Jetzt vielleicht. Cut. Versucht sie es nochmal? Ja, das hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Ich weiß, ich habe dich weggedrückt. Oh, ey, manchmal denke ich mir nicht so. Ja, die haben quasi für die Druckparameter, dann kann man zum Beispiel sagen, so zum Beispiel die Höhe der Schichten haben sie auf 0,1 mm, also auch nicht ultra abgedreht fancy. Und die Breite auf 0,4 mm, also alles so in einem Standardrahmen. Also hier, wo man aber sagen muss, es ist halt ein Polyurethan, das heißt, 240 Grad Nozzle-Temperatur, das würde zum Beispiel schwer werden mit meinem. Ja, wobei ich glaube, das könnte gar
nicht. Nee, über 200 schafft er nicht. Also, du kannst, glaube ich, bis 230 einstellen, aber die hält er nicht wirklich.
Ja, ich würde doch nicht mit dem komischen Rödelsteil das. Aber ja. Bett-Temperatur 35 Grad, also
ja.
Easy! Was sie dann ja gemacht haben, du musst das ja dann irgendwie auch steuern. Weil wenn du irgendwelche gerichteten Bewegungen damit machen willst. Und das haben sie tatsächlich auch mit MATLAB gemacht. Ich mag das einfach. Das ist einfach nichts fürchterlich abgedrehtes. Es ist einfach. Ja, und dann haben sie halt eine Kamera genommen und die halt mit 500 Frames per Second da immer drauf lasern lassen, quasi. Und dann halt Bildauswertung gemacht. Also quasi, wie weit ist das geschlossen? Und haben das dann halt immer für verschiedene Bewegungsmuster ausprobiert. Zum Beispiel halt für eine Sprungantwort, das heißt also quasi so ein klassisches, wenn du jetzt so einen Greifer dir vorstellst, aus diesem Spine, gehst du halt Vakuum drauf und es greift so zusammen. Da haben sie gesagt, dass es da schon mal Probleme gab mit Oszillationen, also nach dem Motto so, ich greife zu, dann ein bisschen weniger, mehr und dann, dass sich das ein bisschen aufschwingt. 400 Millisekunden allerdings, also unter einer halben Sekunde. Aber halt, wenn du da mit so einer Hochgeschwindigkeitskamera drauflegst, dann ist das ja schon echt krass. 90%iges Vakuum haben sie tatsächlich verwendet, was schon echt krass ist für so einfach so TPU-gedrucktes
Kram. Ich wollte gerade sagen.
Ja, funktioniert auf jeden Fall. Dann haben sie halt auch noch so Creep-Versuche, also so ganz langsam zumachen, ja, um quasi einfach zu gucken, wie langsam und wie schnell du das machen kannst. Quasi, und wahrscheinlich, ich würde es jetzt als Regler-Applizierung nennen, weil dann würdest du immer, also weil sie haben ja halt Step, Creep und Hysterese. Das ist so klassisch ein Sweep, den du fährst, um Regler für halt so eine Bewegung zu applizieren. Damit du halt alle Bereiche, also quasi Proportionalanteil von einem Regler, den Integrationsanteil und natürlich den Verzögerungs-, also den Dämpfungsanteil von so einem Regler, die ausprobieren kannst quasi. Da gibt es relativ fancy Arten, wie man Regler applizieren kann, aber es hat immer mit einer Vielzahl an Versuchen zu tun. Das fand ich noch interessant. Natürlich, wie lange hält das? Wenn du es 3D drückst, ist ja immer noch die Frage, wie lange kannst du damit rumspielen. Die haben alle 2000 Zyklen, also Aufzug, haben sie geguckt und das mit Flüssigkeit auf Undichtigkeiten geprüft, also ob das an diesen Knickstellen, wo sich das immer zusammenknickt, halt bricht. Und sie haben bei 123.000 Zyklen war so die Haltbarkeit erreicht. Muss ich mir vorstellen, 2000 Zyklen und dann bei 123 oft das gemacht.
Ich wollte gerade sagen, welchen armen Doktoranden haben sie damit beauftragt, dieses Ding immer auf Dichtigkeit zu prüfen?
Fürchterlich, ne? Garantiert ein Projektarbeiter oder nie wieder. Ja, und sie haben halt verschiedene Konfigurationen gemacht. Sie haben einmal so einen Walking Robot, also so quasi so, was sich so vorwärts bewegt. Dann einmal einen Hopping-Robot, also das war immer so, das hat sich quasi dieser Sprung einmal so plüng, genau, sind immer so da nach vorne katapultiert. Ein Greifarm, das sieht aus wie so ein Ding aus so einer, so eine, auf diesen, kennst du aus den Spielautomaten,
ja,
so
einen Greifarm, ja, genau.
so runter und dann immer so zugreift. Das sieht auf jeden Fall sehr überzeugend aus, da sind auch Bilder drin. Und natürlich so eine Artificial Muscle, das hatten wir aber auch schon mal. Aber das ist ja auch naheliegend, weil das ist genau dann der Anwendungsfall, den auch da diese Spore halt quasi abgeleitet hat.
Ja, das stimmt. Fancy. Ja.
Sie haben dann noch gesagt, du kannst das Ganze auch modular aufbauen, also nicht als ein Ding drucken, wo du halt nur eine bestimmte Länge hast, sondern du könntest auch quasi nur diese einzelnen Blöcke drucken und die durch feste 3D-gedruckte aus PLA oder aus ABS oder weiß ich was, so Adapterixe zusammenstecken, sodass du quasi eine beliebige Länge bauen könntest. Und dann könntest du logischerweise, wenn das an einer Stelle kaputt ist, könntest du auch einzelne austauschen.
Das wäre natürlich, sag ich mal, wartungsfreundlicher in Real Life.
Allerdings es wird das halt nicht ganz so dicht, wie wenn du es aus einem Teil...
Klar, das stimmt.
Oder du musst es halt richtig zusammenkleben. Aber dann hast du...
Ich wollte gerade sagen, dann kannst du es auch direkt aus einem Stück machen.
Ja, aber du zum Beispiel, du hast ja auch in deinem Druckbett eine begrenzte Größe.
Ja, das stimmt.
Ja, okay. Das soll es damit gewesen sein. Dann haben wir das jetzt ein bisschen schneller abgehakt.
Wunderbar. Ja, dann komme ich direkt ohne größere Umschweife zu meinem Thema, dem Gedanken, zu der gedankenlesenden Spürnase.
Das ist auch schon total durch den Wind.
Ja.
Weil wir wieder mal keine technischen Schwierigkeiten
haben. Nee, überhaupt nicht. Aber egal. Wie du dir vielleicht schon denken kannst, oder beim Wort Spürnase denkt man natürlich, oder ich zumindest, an den menschenbesten Freund, den Hund.
Ein Hund, ja.
Genau. Und ja. Da gab es nämlich eine ganz interessante Studie von der Universität in Wien. Das fand ich auch schön, vom Clever Dog Lab.
Die treffender Name.
Ja. Und zwar wollten die nämlich testen eben, deswegen auch gedankenlesende Spürnase, inwiefern ein Hund in der Lage ist, sich in die Lage eines Menschen hineinzuversetzen. Also nicht Gedanken lesen im Sinne von ich weiß, was du denkst, sondern eher sozusagen die Perspektive zu wechseln. Mhm. Weil das ist nämlich ganz interessant, weil sozusagen der Perspektivwechsel gilt nämlich als Vorstufe des sogenannten Verstehens von Überzeugungen. Und das wurde bisher außer beim Menschen nur bei Menschenaffen nachgewiesen durch Experimente. Und damit wäre dann der Hund nicht nur sozusagen der beste Freund des Menschen, sondern auch noch der verständnisvollste sozusagen, wenn man so möchte. Und da haben die ein ganz interessantes Experiment gemacht. Und zwar wollten die eben gucken, in Anführungszeichen, wie gut ein Hund auf eine Person hört. Und zwar gab es dann immer zwei Studenten oder Studentinnen, die letztendlich zwei verschiedene Aufgaben hatten. Eine Person war eine Beobachterin und eine war die Akteurin sozusagen. Und der Hund saß eben in einem Raum. In diesem Raum waren dann zwei Behälter, ein Behälter A, ein Behälter B. Und dann war eben die Beobachterin war im Raum. Dann kam die Akteurin in den Raum, hat unter den Behälter A ein Leckerli gelegt. Und dann als nächstes hat sie das letztendlich, also der Hund war die ganze Zeit anwesend und konnte das Ganze beobachten. Danach hat dann die Akteurin das Leckerli allerdings wieder unter den Behälter A weggenommen und unter den Behälter B gelegt. Und dann bei den zwei unterschiedlichen Versuchsaufbauten war die prinzipielle Aktion gleich. Der einzige Unterschied war, dass bei dem einen Versuch die Beobachterin die ganze Zeit anwesend war, also auch während das Leckerli sozusagen unter dem Behälter A weggenommen wurde und unter den Behälter B gelegt wurde. Und bei dem zweiten Versuch ist dann die Beobachterin, nachdem die Akteurin das Leckerli unter den Behälter A gelegt hat, hat sie den Raum verlassen. Als dann die Beobachterin nicht im Raum war, wurde dann das Leckerli umgelagert unter den Behälter B und dann kam die Beobachterin wieder rein. Sodass sozusagen die Beobachterin nicht wusste sicher, unter welchem Behälter letztendlich das Leckerli liegt. Und alle Beobachterinnen hatten aber die Aufgabe, egal ob sie sozusagen die ganze Zeit drin waren oder ob sie zwischendurch rausgegangen sind, hatten die Aufgabe, immer dem Hund zu sagen, dass das Leckerli unter dem Behälter A ist, wo letztendlich kein Leckerli ist. Also den Hund sozusagen anzulügen. Und dann haben die eben geguckt, wie oft der Hund sozusagen der Anweisung der Person folgt und wie oft der Hund nach seinem eigenen besseren Wissen handelt. Und wie die Reaktion des Hundes darauf ist. Und interessant war, dass der Hund in der Gruppe, wo sozusagen die Person nicht wissen konnte, dass das Leckerli nicht mehr unter dem Behälter A ist, häufiger auf den Menschen gehört haben. Dass die Hunde sozusagen, obwohl sie es selber besser wussten, das falsche Wissen der Beobachterin ihr nachgesehen haben und auf sie gehört haben, obwohl sie wussten, dass sie dadurch dann kein Leckerli bekommen. Und was auch nochmal ganz interessant war...
Das finde ich einen lustigen Fall. Also aus dem Versuchsaufbau auf diesen Schluss zu kommen, finde ich, ist schon wow.
Ja gut, das ist halt generell bei so Experimenten immer schwierig, ne?
Wie hat man diesen Versuch, und wie hat man sichergestellt, also ja gut, der Hund wusste ja, wo das Leckerli ist, weil...
Ja, er hat es beobachtet.
Weil sonst hätte ich immer gesagt, so ja, Geruch halt, ne?
Und was auch interessant war, die haben auch mit verschiedenen Rassen gearbeitet und besonders signifikant war das Ergebnis bei Terriern, lustigerweise.
Aha.
Terrier haben besonders gut in der Lage dazu, sich in die Situation eines Menschen hereinzuversetzen oder nicht. Und ich verstehe.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Hund diesen Versuchsaufbau verstanden hat.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich hatte mal geguckt, jetzt natürlich nicht exakt der, sondern angepasst eben auf die entsprechende Spezies, gibt es halt mit intelligenteren Tieren den gleichen oder ähnliche Versuchsaufbaute, ist das mehr oder weniger so der Standard, um eben dieses Denken, sag ich mal, des Nachvollziehens, des in eine andere Lage hineinzuversetzen, scheint da in der sage ich mal, Psychologie oder in was für ein Feld man das auch einordnen mag, ein relativer Standard und etabliert zu sein. Inwiefern das natürlich das passendste Instrument ist, sei dahingestellt. Ich denke mal, dass es schwierig ist, bei einem Tier, mit dem du halt anders nicht kommunizieren kannst, das sonst groß zu evaluieren. Das ist halt das Problem.
Das ist es natürlich immer, aber ja, das ist, ich finde, ja. Ja.
Ja. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant zu sehen, dass es doch signifikant so war, dass der Hund oder die Hunde sich haben eher von der Beobachterin beeinflussen lassen, die sozusagen unwissend war, im Vergleich zu der, die sozusagen bewusst argwöhnisch gearbeitet hat.
Das ist für mich ist das halt nicht eindeutig darauf, weil sie, ja, das ist so designed oder sowas, aber kann das auch nicht einen anderen Grund gehabt haben?
Welchen würdest du denn vermuten?
Ich kenne das Studiendesign nicht, wie es halt aufgebaut ist, aber ich finde, das ist immer so, ist das wirklich der einzige Parameter, den man verändert hat? Konnte der Hand das irgendwo noch was anders? Warum hat er das getan? Was war seine Motivation und sowas? Das ist so alles ein bisschen meh.
Also sie haben, ich finde, sie haben zumindest alles eigentlich, sag ich mal, dafür getan, um irgendwelche Confounder irgendwie letztendlich auszumerzen. Sie haben nämlich immer dieselben Testpersonen genommen, also war immer gleiche Beobachter, gleiche Akteurin. Es sind, die Beobachterin ist immer rausgegangen, nur halt das eine Mal während dem Verstecken, aber auch wo sie dabei war, wie das umversteckt wurde, ist sie danach noch einmal rausgegangen und wieder reingegangen, um auszuschließen sozusagen, dass nur das Verlassen des Raums irgendwie nochmal ein Störfaktor ist. Und sie haben auch die Hunde mehrfach getestet. Also es ist nicht so, dass sozusagen ein Hund sozusagen nur das eine Experiment gemacht hat, sondern die haben die Experimente mehrfach gemacht. Mhm. Also ich wüsste jetzt, klar, natürlich, das ist immer ein gewisses, sag ich mal, Rätselraten und Vermuten bei solchen Experimenten, aber ich finde, das war eigentlich ein relativ, also sag ich mal, sofern man das bei sowas sagen kann, relativ valider Aufbau des Experiments.
Okay. Dann lasse ich die da von der Schippe.
Ja, das ist halt einfach so generell in der Medizin und gerade auch halt in, sag ich mal, Psychologie oder wie gesagt, wohin man das auch immer verorten mag, kannst du das nicht mit euren Studien und Messungen halt vergleichen. Bei euch ist es so, bei dir kannst du hart was messen. Und entweder du misst, ja.
Müssen.
Und entweder du misst es oder du misst es halt nicht. Und dann hast du halt mehr oder weniger ein relativ klares Ja oder Nein.
Ich glaube, an dem Punkt waren wir schon des Öfteren.
Ja. Deswegen kannst du das nicht mit dem gleichen Maß messen.
Wenn du meinst.
Ja, meine ich.
Okay.
Gut, dann ich würde mal sagen, meine News für Nerds packe ich einfach mal in die nächste Folge rein, weil wir doch schon relativ fortgeschritten sind. Und dann haben wir beide jetzt noch ein Thema und außerdem nervt mich das Internet wieder, von daher.
Schnell zu Ende bringen.
Genau.
Ja, ich wollte eigentlich nur kurz auf diese Ärzteliste hinausgehen. Und zwar habe ich die gefunden bei meiner Krankenkasse. Die hat das als Service gemeint. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgenommen. Und zwar kommt diese Liste vom... Ach Gott, Agathe, wie hieß dieses Zeug? Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte. Und zwar ist das eine Selektivvertragliste. Also quasi ist das eine Liste von Ärzten, die einen Selektivvertrag mit der Krankenkasse geschlossen haben. Dann habe ich natürlich mal rausgefunden, was zum Fuck ist ein Selektivvertrag? Und dann habe ich herausgefunden, Selektivverträge sind eine eigenständige Vertragsform im deutschen Gesundheitswesen. Selektivverträge werden direkt zwischen einzelnen Leistungserbringern und den Krankenkassen geschlossen. Dies unterscheidet sich von Kollektivverträgen, die verpflichtend zwischen den vertretenden Organisationen wie den ärztlichen Vereinigungen und den Verbänden der Krankenkassen geschlossen werden müssen, um für alle Mitglieder gültig sind. Selektivverträge kommen in verschiedenen Bereichen der ambulanten und stationären Versorgung zum Einsatz. Beispiele sind die integrierte Versorgung und die Verträge zur besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung. Also, das heißt, nur weil es keinen Kollektivvertrag mit homöopathischen Ärzten gibt, haben sie da halt serviceleistungsmäßig so Selektivverträge mit denen ausgedongelt, weil das ordentliche Homöopathen sind und nicht so
Scharlatane
sind. Oh Gott.
So richtige Scharlatane.
Wir müssen Anführungsstriche einführen. Ja, und haben die ja aufgelesen. Also hier steht noch ein wichtiger Hinweis. Die Ärzteliste enthält ausschließlich diejenigen homöopathischen Ärzte, die an den mit verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen abgeschlossenen Selektivverträge Homöopathie der DZVHE Managementgesellschaft teilnehmen. Das heißt, es sind bei weitem nicht alle, die es gibt, aber halt die diese Verträge abgeschlossen haben. Aber gut, wie will man sonst an mehr kommen als an das, was man da hat? Und deshalb habe ich mir diese Liste einfach mal gedownloadet und mir gedacht so, puh, dann weißt du schon mal, guckst du mal, ob du da einen an den Arzt gekriegt hast, ne, Aachen durchgeguckt und dann geguckt, wie viele, was, welche Ärzte es da so gibt und um welche da man einen Bogen machen muss. Man kann es natürlich auch, um da unbedingt hinzugehen zu müssen. Aber ja, ich bin dann immer wieder schockiert, dass es offensichtlich Homöopathen in der Psychiatrie gibt.
Ach du Schande.
Das war auch mein erster Gedanke.
Okay.
Nehmen Sie diese Globulis, um Ihre Schizophrenie zu heilen. Yay. Yay. Ja. Was man damit anfängt jetzt mit diesem Tipp, ist mir egal. Ich wollte es nur mal gesagt. Anästhesie. Homöopathisch.
Sie bilden sich nur ein, dass sie Schmerzen haben. Holzhammer oder wie? Ja, also...
Hier, nehmen Sie dieses D12 Kamille. Dann beruhigt sie das vor ihrer offenen Herz-OP.
Genau. Ja, nehme ich lieber das gute alte Propofol. Die Schlafmilch.
Das ist dann der Gummihammer.
Die gute alte Schlafmilch.
Ja.
Nee,
also ja, ich habe den Link auch tatsächlich, ich habe mich dazu entschlossen, den Link in die Shownotes zu packen, weil vielleicht möchte man die Liste aus diversen Gründen runter. Normalerweise unterstütze ich ja keinen Schwurbel, aber es ist ja streng genommen kein Schwurbel, weil wirkt halt nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
Das stimmt.
Aber wirkt halt.
Und besser ein guter Placebo als gar keine Hilfe.
Das ist richtig. Das ist wirklich, was man damit macht, ist mir egal. Es ist da. Ja. Wir sind alle mündige Erwachsene.
Mehr oder weniger mündig. Und dann
gehen wir auf Twitter.
Und dann gehen wir auf Twitter. Oh ja.
Ah, ja.
Ja gut, okay, das war ja tatsächlich ein relativ kurzes Thema bei dir.
Das war ja kein Thema. Das war
ja,
ich will das auch nicht noch weiter, ich will das nicht noch breiter treten oder sowas. Also.
Nee, lassen wir es lieber, bevor es noch gehässig wird.
Nein,
jetzt auf gar keinen Fall.
Niemals.
Auf gar keinen Fall. Ja gut, dann komme ich tatsächlich nochmal zu meiner echten, sage ich mal, Causa Obscura. Wobei die auch relativ knapp gehalten ist, weil man dann doch dem Ganzen relativ zügig auf die Schliche gekommen ist. Aber ich würde jedem wirklich wärmstens empfehlen, in unserer Shownotes den Link aufzurufen davon, weil in dem Artikel sind nämlich die Tweets von dem Arzt, der das als Case Report auch publiziert hat, natürlich mit Einverständnis des Patienten, sind auch Videos eben von der Erkrankung und den Symptomen mit drin. Und das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich, muss man sagen. Und zwar war das ein Mann, der in die Notaufnahme eingeliefert wird, weil sein rechtes Bein absolut unwillkürliche, sehr ausschweifende und schleudernde Bewegungen gemacht hat.
Oh, okay.
Und das spontan und Tag und Nacht. Also der hat sein rechtes Bein wirklich 0,0 mehr unter Kontrolle gehabt. Der konnte es auch noch willkürlich bewegen, aber diese unwillkürlichen Bewegungen traten halt vollkommen spontan auf und er konnte die null beeinflussen letztendlich. Und daraufhin haben die erstmal dem Patienten eben Beruhigungsmittel gegeben, aber selbst unter Beruhigungsmittel sind die Bewegungen nicht weniger geworden, sodass sie ihn letztendlich, oder zumindest das Bein letztendlich fixieren mussten am Bett, um ihn letztendlich tatsächlich auch vor Eigenverletzung zu schützen, weil der die Bewegung halt null unter Kontrolle hatte. Also wie gesagt, man muss sich dieses Video mal angucken, der bewegt das echt, als wäre dieses Bein von allen guten Sinnen befreit. Auf jeden Fall, als er dann unter Beruhigungsmittel auf der Intensivstation liegt, machen die Ärzte dann letztendlich ein MRT vom Kopf und da fällt auf, dass er letztendlich eine Infektion im Gehirn hatte, der sogenannten Basalganglien. Das ist eine sehr zellreiche Region im Mittelhirn, wo letztendlich die ganzen Stränge und Verschaltungen auch für eben die Koordination von unseren Bewegungen herlaufen. Und da konnte man eben in dem MRT sehen, dass beidseits in diesen Basalganglien eine Infektion vorliegt, und zwar mit einem Pilz, eine Pilzinfektion.
Der war quasi also von einem Pilz fremdgesteuert.
Wenn man so möchte, genau. Und diese Entzündung hat letztendlich dazu geführt, dass da diese unwillkürlichen Bewegungen entstanden sind. Ich meine, man kann ja eigentlich von Glück reden, dass es wirklich in Anführungszeichen nur das rechte Bein betroffen hat.
Oh, das hätte schlimmer, ja.
Und daraufhin haben die ihn letztendlich mit Antimykotika, also mit Medikamenten gegen Pilze, behandelt. Daraufhin ist diese Infektion auch besser geworden und die Entzündung zurückgegangen. Das Problem war nur, dass die Nervenzellen anscheinend in dieser Region so nachhaltig geschädigt waren, dass diese Bewegungen zwar weniger geworden sind, aber nicht aufgehört haben. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, in diesen Basalganglien, da sind so viele, man kann sich das vorstellen wie ein Schaltkasten vom Serverraum, sage ich mal. Da sind ganz viele Kabel, die ganz eng beieinander herlaufen. Die Kabel sind normalerweise alle isoliert, sodass das alles perfekt funktioniert. Durch diese Entzündung hat man aber letztendlich teilweise einfach die Isolierung runtergerissen. Ja. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass wenn man dann...
Offenes Kupfer.
Genau, wenn dann Kupfer auf Kupfer liegt, dass dann das Signal, was aus Buchse A kommt, nicht unbedingt wieder auch in der Endbuchse A rauskommt, sondern überall hingehen kann, nur nicht dahin, wo es soll. Und um letztendlich das Ganze dann zu beenden, hat man zusammen mit den Neurochirurgen mikrochirurgisch Hitzesonden da kleine eingebracht und letztendlich diese Regionen, die für diese Bewegungen verantwortlich sind, mit Hitze verödet und da eben ganz kleine mikrochirurgische Narbenareale gesetzt, die das Ganze letztendlich isolieren. Man hat dadurch natürlich auch einen gewissen Schaden gesetzt, logischerweise. Eine Narbe ist ja immer ein Schaden, wie man weiß, wo dann funktionelles Gewebe weggeht, habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, erst noch besprochen gehabt. Aber es gibt auch noch mal ein Video in diesem Artikel, wo er dann eben letztendlich... ich weiß gar nicht, wie lange das danach war. Ich gucke mal gerade, ob das hier irgendwo steht. Ja, steht nur Wochen. Also einige Wochen später auf jeden Fall gibt es dann ein Video, wie der Patient wieder normal gehen kann. Man sieht noch, dass der Schritt halt jetzt nicht mehr, sage ich mal, so ganz geschmeidig und rund ist, wie er vermutlich vorher mal war. Aber er kann wieder willkürlich das Bein bewegen und diese sehr unwillkürlichen, ausufernden Bewegungen sind auf jeden Fall weg dadurch. Aber da sieht man mal, also woher diese Infektion kam, steht jetzt hier nicht drin. Das ist tatsächlich, zumindest meines Wissens nach, ich bin jetzt kein weder Neurologe noch Neurochirurg, aber diese Pilzinfektionen im Gehirn sind oft, sage ich mal, so, dass man nicht hundertprozentig weiß, wo die genau herkommen, auch wenn sie sehr fies sind, aber halt auch sehr, sehr selten, muss man ehrlicherweise zugeben.
Ja, aber das ist ja leider immer bei seltenen Dingen immer der Fall, dass das immer schlecht alles, ne? Wenn, ja. Wenn du wenig Datenpunkte hast, eine schlechte Datengrundlage, dann ist halt auch immer blöd, irgendwas darüber zu erfahren. Ne?
Ja, das stimmt.
Ah, das hört sich echt schon fies aus. Vor allem, wenn du das überhaupt gar nicht steuern und kontrollieren kannst.
Ja.
Ah, du hast immer so fiese Sachen. Oder ich so, ah, das möchte ich echt nicht haben.
Ja, krank sein ist halt nie schön, ist das Problem.
Ja, aber weißt du, man kann halt krank sein und man kann halt sowas haben, ne?
Ja,
aber, also nicht dann mal rumjammern, so, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, bla bla, ne? Aber das ist ja richtig kacke.
Ja. Andererseits muss man auch sagen, also wenn du das Anfangsvideo siehst und dir vorstellst, der lag so nachts auch im Bett, der konnte halt auch nicht pennen, ne? Da ist es dann, haben sie ihm wirklich extrem gut geholfen und der Gang danach war fast nicht normal.
Du kannst ja dann auf gar nichts machen einfach. Nee. Also wenn du dann so richtig heftige Zuckungen hast. Du kannst, also
Zucken ist untertrieben.
Ja, wie soll ich es sonst beschreiben? Kicks?
Ja.
Kicks.
Ja, das beschreibt es ganz gut.
Also ich überlege mir, also ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, wenn ich das hier hätte und dann die ganze Zeit mir mit das Bein gegen den Schreibtisch stoßen würde. Auf der Arbeit oder sowas würde ich die ganze Zeit immer vor den Messrechner treten oder sowas. Was wäre das denn?
Kommt gut.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Bloß nichts anfassen. Ram!
Ja, so ungefähr war das bei dem.
Ja. Du kannst auch keinen Sport machen, also eine Runde joggen gehen, Fahrrad fahren, ganz
knicken. Der konnte ja noch nicht mal normal gehen.
Ja.
Musste ganz auf ein Bein hüpfen. weil es dich dann auch aus dem Gleichgewicht haut, wenn dein Bein auf einmal in irgendeine Richtung kickt.
Das ist richtig.
Ja. Aber auf jeden
Fall... Selbst im Rollstuhl fahren ist dann ja schon ein Problem.
Ja, wirklich. Musst du dann irgendwie am Stuhl festbinden. Ja, ich meine, letztendlich haben sie es ja auch so gemacht, weil sie es nicht anders unter Kontrolle bekommen
haben. Und selbst
haben.
Dann ist ja der Impuls.
Ja. Fand ich auf jeden Fall noch mal einen interessanten Fall für eine Causa Obscura.
Das ist in der Tat. Krass. Du wurde immer da rausgehabt. Hübsch.
Hübsch. Ja.
Was hast du denn gelernt?
Oh Gott, was habe ich gelernt? Dass es bald sehr viele für Rennsport geneigte interessante Neuerungen in Le Mans gibt. Beziehungsweise in der Le Mans Racing Series. Und was habe ich noch gelernt? Nein, okay. Ich habe noch gelernt, dass ich mir bald, wenn mein 3D-Drucker irgendwann wieder funktionieren sollte, ich mir einen Nunu-Grapscher selber drucken kann.
Ja, genau.
Ja. Und dass ich
weiterhin... Die Homöopathen deines Vertrauens aus dem Internet suchen kann.
Ich wollte gerade sagen, dass ich ab jetzt eine Liste habe mit Ärzten, die ich meiden sollte.
Richtig.
Und was hast du Schönes gelernt?
Dass Elon Musk wahrscheinlich ein Über-Mega-Schurke ist. Das alle mit Robotern versklaven will. Absichtlich oder unabsichtlich. Das möchte ich ihm nicht unterstellen. Dass Hunde sich dazu entscheiden können, falsche Dinge zu tun, nur um uns was Nettes zu tun. Was auch immer. Ich vertraue dieser Studie immer noch. Und dass Pilze in Nerven echt scheiße sind. Möchte ich mal so sagen.
Da gehören sie halt auch nicht hin normalerweise, ne? Muss man ja sagen.
Das stimmt alles. Das ist wie Sand im Getriebe.
Das ist wie Sand, genau.
Ja.
Sachen, die irgendwo drin sind, wo sie nicht hingehören, sind meistens eher kontraproduktiv.
Das Problem ist, wir haben ja immer den Glück, wir können immer mit Panzertape und WD-40 alles lösen. Das ist aber auch ein Problem. Naja, könntest du die Nerven neu isolieren, wäre das ja auch kein Problem. Aber dann müsstest du da in diesem...
Irgendwann kommen wir da wieder hin, dass...
neu ausschäumen oder so, keine Ahnung.
Ja, genau. Nee, irgendwann gibt es bestimmt irgendwie so einen Nanoroboter, der neue Isolierungen drum packen oder so. Könnte ich mir gut vorstellen.
Dann kehr uns mal raus, würde ich sagen.
Ja,
dann haben wir es auch geschafft heute.
Ich hab diese Woche ja die... Oder diese Woche, diese Folge.
Diese Woche.
Die ehrenvolle Aufgabe, uns humoristisch rauszukehren. Und zwar, ein Mann kommt in die Apotheke und fragt, haben Sie etwas Zucker? Der Apotheker geht nach hinten, kommt mit einem Beutel Zucker wieder. Haben Sie vielleicht auch einen Löffel? Fragt der Mann. Und der Apotheker langt unter die Theke und holt einen Löffel hervor. Der Mann holt einen Löffel voll Zucker aus dem Beutel, zieht ein kleines Fläschchen aus der Tasche und träufelt vorsichtig 20 Tropfen auf den Zucker. Probieren Sie doch mal, sagt er zum Apotheker. Der probiert den beträufelten Zucker und fragt, und was soll das jetzt bedeuten? Ach, nichts weiter. Mein Arzt hat zu mir gesagt, gehen Sie in die Apotheke und lassen Sie Ihren Urin auf Zucker testen.
Ah! Ja, der hat gedacht, das kommt irgendwas mit Globulis, aber...
Nee. Stimmt, eigentlich müsste man da auch...
Lassen Sie Ihre Urin auf Zucker testen.
Du wirst lachen, manche Sachen werden wirklich zu wörtlich genommen. Was ich da schon alles auch erlebt habe, Wahnsinn.
Ich bin interessiert.
Ja,
nee, das ist eine Story für ein anderes Mal.
Ja, das sind auch so Sachen, die merke ich mir dann gar nicht. Aber es ist immer wieder so, dass sie zum Teil an den Kopf packen und denken so, bitte einmal nur mitdenken. Aber ja. Instructions were not clear. So kann man es vielleicht dann auch ausdrücken, um sich auf die Seite der Patienten zu schlagen.
Instructions unclear.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, es war mir wie immer ein Fest. Ich muss jetzt schon... vorankündigen. Ich bemühe mich, dass wir es wieder in 2 Wochen schaffen. Kann es aber noch nicht hundertprozentig versprechen, weil ich nämlich an dem Wochenende auch an einem Kongress teilnehme und ich nicht weiß, wie viel Zeit ich dann habe, Folge vorzubereiten. Aber normalerweise sollte ich eigentlich sonntags Zeit haben. Ansonsten müssten wir es noch um eine Woche vielleicht verschieben. Aber ja, also die nächste Folge gibt es dann entweder in 2 oder in 3 Wochen. Okay. Hätte ich jetzt mal gesagt.
Hättest du jetzt mal gesagt.
Genau. Bis dahin wünsche ich dir und unseren Zuhörern wie immer alles Gute. Ich freue mich aufs Wiedersehen bzw. Wiederhören.
Oh.
Oh. Und ja, arbeite nicht so viel, halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Adios.
Bis dann. Tschüss.